Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich natürlich, an diesem Regentag predigen zu dürfen, wenn es draußen nicht so schön ist. Es sind viele gekommen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es war natürlich auch sehr schön, von Patricia zu hören, dass viele Dinge passieren, die wir als Menschen vielleicht gar nicht uns vorstellen können und die dann am Ende doch Gott zur Ehre dienen. Also wir haben es schon gehört. Gut, heute geht es um den Abschluss der Reformationsfeiern. Wir haben diese Woche gefeiert und ich glaube, alle waren glücklich, dass es diesen freien Tag gab. Ich auf jeden Fall, weil ich hatte gar nicht mit gerechnet, dass an dem Tag gar nichts ist. Und dadurch hatte ich einen freien Tag gehabt. Gut, und nachdem eigentlich alles abgeschlossen ist, kommt jetzt der eigentliche Abschluss, Soli Deo Gloria. Wir hatten schon gehört, und das ist, glaube ich, in allen Predigen zu diesen vier Soli, die wir schon besprochen hatten, besprochen worden, dass die Menschen vor 500 Jahren anders gelebt haben als wir. Sie hatten sich sehr, sehr große Sorgen gemacht, was nach ihrem Leben passiert. Die Hölle war wirklich scheinbar allgegenwärtig. Und Luther hat sich ganz besonders mit dieser Frage beschäftigt, aber neben ihm natürlich auch viele andere. Und wer zum Beispiel Fernsehen geguckt hat diese Woche, der hat viel mitgekriegt, dass es auch andere Menschen gab als außer Luther, die natürlich ähnliche Fragen gestellt haben. Und die Frage war einfach, was passiert nach meinem Tod? Wie kann ich vor Gott gerecht werden? Und Luther hat das ist natürlich in komischem Deutsch gesagt damals. Er hat gesagt, wie finde ich den gnädigen Gott? Gibt's Gnade? Weil Luther war sich klar und das hat er in seinem ganzen Leben erfahren. Und viele von uns spüren das auch. Das ist wahrscheinlich das, was wir bringen könnten, zu wenig wäre, wenn wir dann vor Gott stehen müssten und gewogen wird. Und er hatte, denke ich, ganz große Angst vor diesem Wiegen, dass Guten gegen schlechte Taten aufgewogen werden. Und er hat sich gefragt, mit welchen Gaben kann der Mensch seine Schuld vor Gott bezahlen? Wie kann der Mensch so leben, dass er Strafe für nicht bezahlte Sünde und Schuld entgeht? Und daraus hat er seine Rechtfertigungslehre entwickelt. Und das hat zur Reformation geführt. Er hat sich dabei natürlich auf biblische Texte gestützt und ganz besonders wichtig ist eben, deshalb will ich das nochmal lesen hier, der Vers aus Römer 3,28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und da ist ihm klar geworden, es kommt nicht auf mich selbst an. Und er und die anderen Reformatoren waren davon überzeugt, dass diese Rechtfertigung durch Gott die Perspektive auf das Leben von jedem Menschen komplett und fundamental verändert. Und es war auch allen Reformatoren klar, dass das natürlich nicht nur eine These ist, sondern dass auf dieser Basis, dieser Rechtfertigung allein durch den Glauben, dass da ein getröstetes, ein geheiltes und auch ein getragenes Leben lebbar wird. Und Johannes Calvin, also alle haben wahrscheinlich schon von Calvin gehört, schreibt dazu, die Frage nach der Rechtfertigung stellt den hauptsächlichen Pfeiler dar, auf dem unsere, und Achtung, jetzt kommt das Thema, was wir heute haben, unsere Gottesverehrung ruht. Grund genug, hier die größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt walten zu lassen. Gottesverehrung aus Gründen der Rechtfertigung, so sieht es Calvin. Weil Gott uns gerechtfertigt hat, wollen wir ihn verehren. Und die Kernelemente dieser Rechtfertigungslehre, die Reformatoren zusammengetragen haben, die wird eben in vier Soli besonders gut zusammengefasst. Solus Christus, also ich fange unten an hier, Sola Gratia, Sola Scriptura und dann schließlich Sola Fide. Es ist so, die Reformatoren hatten diese nicht zusammengestellt. Und wer schon in Wikipedia nachgelesen hat, hat es auch schon gemerkt, das ist später gemacht worden. Später hat man das so zusammengefasst. Und natürlich ist über Sola Deo Gloria, das hat gar nicht dazu gezählt. Und wenn man heute guckt, was die evangelische Kirche geschrieben hat in ihrem Dokument, dann wird man sehen, da gibt es auch fünf Soli, da kommt noch Sola Verbis dazu. Aber Sola Deo Gloria ist eigentlich die Zusammenfassung der vier anderen Soli. Okay, Sola Deo Gloria soll alle vier zusammenfassen. Wichtig ist jetzt, und das ist für unsere heutige Predigt ganz wichtig, warum steht überall Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus und dann schließlich Soli Deo Gloria? Warum steht hier allein, weil es den Reformatoren ganz wichtig war, dass hier mit jedem einzelnen Satz, der gesprochen wird, Dinge ausgeschlossen werden. Heute geht es zunächst ums Ausschließen. Es geht um eine Exklusivität. Also wenn zum Beispiel, und ich will es nur ganz, ganz kurz sagen, ist alles schon gesagt worden in den 4 Sonntagen vorher, zum Beispiel, wenn steht Solus Christus, also allein Christus, das haben wir letzten Sonntag gehört, so ist die Anrufung aller anderen Mittler ausgeschlossen. Das ist extrem wichtig. Es ging den Reformatoren dadurch zu sagen, Christus allein, nichts anderes, nichts anderes. Und da gibt es natürlich Bibelstellen dazu, das will ich auf keine will ich eingehen. Ich will nur sagen, ganz wichtig ist, dass das auch sagt, die anderen sind ebenso Sünder wie wir. Wenn wir sola gratia haben, allein durch Gnade, dann schließt das alles aus, was die Reformatoren damals Werkgerechtigkeit genannt haben. Und jeder kann sich was vorstellen, wo wir durch Taten vor Gott gerecht werden können. Oder es schließt natürlich auch den damaligen Ablasshandel aus. Wenn der Mensch allein durch Gnade gerechtfertigt wird, dann dürfen weder Werke noch Geld eine Rolle spielen. Okay, das war das, was ich sagen wollte. Da gibt's nichts anderes. Man kann Gnade nicht kaufen. Keiner von uns kann Gnade kaufen. Sola Scriptura, allein durch die Schrift, hat sich gegen Entwicklungen gewendet, dass auf der einen Seite Menschen gab, die sagen, ich habe direkte Eingebung vom Heiligen Geist. Also wenn jemand kommt und sagt, Heiliger Geist hat mir heute Morgen gesagt, dann haben die Reformatoren gesagt, dann nur, kann gut sein, freuen wir uns drüber, aber nur dann, wenn das mit Sola Scriptura, mit dieser Schrift übereinstimmt. Ansonsten nicht. Und der andere Punkt, der ihnen ganz wichtig war, sie haben damit gesagt, Sola Scriptura bedeutet, wenn es kirchliche Lehren gibt, die mit dieser Schrift nicht in Übereinstimmung sind, die nicht passen, zählen die auch nicht. Also wenn Papst oder irgendjemand von Ablasshandel spricht und sagt, damit kann man sich freikaufen, bitte einfach vergessen, das bringt nichts. Sola Scriptura, allein die Schrift ist wichtig. Und an die Stelle der amtskirchlichen Lehrautorität, die es damals gab, also jeder hat an die Kirche geglaubt, was sie sagt, das stimmt alles, hatten die Reformatoren gesagt, nur die Heilige Schrift gehört dahin. Und die Heilige Schrift, die legt sich selbst aus. Wir brauchen keine zusätzlichen Dogmen oder Lehren, um die Schrift auszulegen. Jeder kann in der Bibel nachlesen, was los ist. Und das war eben ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Und schließlich kommt noch ein wichtiger Punkt, der jedem von uns wahrscheinlich wichtig ist, der eigene Glaube. Sola fide, allein durch Glauben. Das heißt, nicht durch gute Werke, nicht durch Fürbitten von irgendwelchen Heiligen, keine sakramentale Vermittlung durch geweihte Priester, also durch handauflegende Priester oder irgendwas erlangt jemand das Seelenheil, sondern allein durch seinen Glauben. Sola fide wird ihm eben diese Rechtfertigung aus reiner Gnade, sola gratia, geschenkt. Und damit kommen wir jetzt heute zum letzten Teil, zu der Zusammenfassung, wo alles gipfelt, eigentlich Soli Deo Gloria. Und wir haben es ja auch in der Anbetungszeit schon gehört. Vielen Dank für die schönen Lieder. Auch zunächst geht es auch darum, dass auch Soli Deo Gloria einen wichtigen Punkt hat. Ich hab Folien gemacht und habe gar nicht geblättert. Okay, 4 Soli, Kernelemente der Rechtfertigungslehre, haben wir schon gehabt. Entschuldigung, tut mir leid, ich habe durchgeblättert. Ich habe nicht gedacht, dass ich Folien habe. Manchmal vergesse ich alles. Okay, jetzt geht es darum, Soli Deo Gloria, um allein Gott sei die Ehre. Also um diese Exklusivität. Gott alleine, niemand sonst soll die Ehre gehören. Und wenn man sich jetzt dieses allein Gott in die Ehre, also diese Exklusivität anguckt, dann ist es ganz wichtig, dass sich die Reformatoren mit aller Kraft gegen die Idee gewehrt haben, dass es neben Gott und Jesus Christus irgendetwas, weder Heilige noch sonst irgendwer gibt, die Ehre empfangen könnten. Und weil Gott allein unsere Erlösung bewirkt, gehört die ganze Ehre nur ihm allein. Das ist der ganz wichtige Punkt. Allein. Allein Gott. Es gibt nichts. Und das ist ganz wichtig. Bei dieser Argumentation natürlich gründen sie sich auf Sola Scriptura, ganz auf die Bibel. Und ich habe, glaube ich, wenn es jetzt wirklich wahr ist, habe ich hier einen Vers aufgeschrieben. Es ist eine wunderschöne Stelle, 1. Timotheus 1. Und da, wenn Sie es zu Hause nachlesen, dann gucken Sie mal da in 1. Timotheus 1, Abvers 15 rein. Da steht nämlich, ja, diese Botschaft, der Rechtfertigung ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um eben diese Sünder zu retten. Ich war der Schlimmste von ihnen, schreibt Paulus. Aber gerade deshalb hatte Gott Erbarmen mit mir. Jesus Christus wollte an mir, Paulus, dem Verfolger der Gemeinde und so weiter, demonstrieren, welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Und jetzt dieser Vers, dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebührt die Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Also Gott allein die Ehre zu geben, wird immer in Verbindung mit der Rettung in der Bibel uns in die Augen springen. Wir werden immer sehen, wenn Menschen merken, dass sie gerettet sind, dann werden sie sagen, okay, allein Gott die Ehre. Und allein Gott die Ehre zu geben, ist ganz im Einklang mit was ganz Wichtigem, was wir alle kennen. In den 10 Geboten, die beginnen damit, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und was kommt dann? Keine anderen Götter neben mir. Das ist wichtig. Und das natürlich kann man das singen, aber das da geht es nicht ums Singen, da geht es ums Leben. Keine anderen Götter neben ihm zu haben. Gut, und das bringt mich weiter. Das bringt mich auf einen ganz wichtigen Gedanken der Reformation. Und das ist passiert, wenn wir nur Gott oder Gottes Ehre verpflichtet sind, dann werden wir frei. Und ich habe überlegt, wie ich das erzählen könnte, was ich damit meine. Und ich glaube, jeder von Ihnen kann sich erinnern in seiner Kindheit, und ich kann mich ganz gut erinnern, als meine Eltern gesagt haben, wenn ich ein Geschenk bekommen habe von irgendjemand, bitte bedanke dich jetzt. Und es war völlig klar, wenn ich von meinem Onkel ein Geschenk bekommen habe, ich muss Danke sagen, ob mir das Geschenk gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ich muss Danke sagen. Weil natürlich bin ich ihm verpflichtet. Und es ist völlig klar, wenn meine Kinder irgend von jemand was kriegen, dann werde ich nachfragen, habt ihr auch Danke gesagt? Warum? Ist ja völlig klar, sie haben was bekommen. Okay? Sehr einfach. Alles sehr einfach. Aber genau das ist hier ein Schlüsselelement der Reformation. Soli Deo Gloria heißt, ich muss keinem Priester mehr dankbar sein, keinem Menschen. Da gibt's nichts mehr, der einen Anspruch an mich hat. Sie sind mir nicht verpflichtet. Sie sind niemand in dieser Gemeinde verpflichtet im Bezug auf ihre Rettung. Sonst schon. Wenn wir Geschenke bekommen, sollen wir uns bedanken. Ich hoffe, Sie haben es richtig verstanden. Aber nicht mehr, sondern nur Gottes Ehre verpflichtet sein, das befreit. Das heißt, allein Gottes Ehre verpflichtet sein, befreit. Ich habe einen Bibelvers dazu rausgesucht. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Lasst uns nicht mehr Sklaven sein. Lasst uns von niemandem mehr sagen, ihr müsst das und das und das tun, um in den Himmel zu kommen. Nein, dort sind wir weg, aus einem anderen Grund, wenn wir hinkommen drin. Okay? Da gibt es andere Gründe. Das ist ganz wichtig. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Eigener Beitrag ist ausgeschlossen. Die Frage ist, was können wir selbst tun? Wenn wir hier alle oder hoffentlich viele von uns wissen, dass wir einmal das Leben in der Ewigkeit mit Gott verbringen werden, ja, was haben wir dazu beigetragen? Der eigene Beitrag ist ausgeschlossen. Und ganz wichtig, nichts kann zu unserer Rettung beitragen. Das zu glauben, fällt uns Menschen schwer. Und deshalb haben die Reformatoren schon gemerkt, dass es sehr naheliegend wäre, wenigstens zu sagen, sola fide, der Glaube, ich habe doch geglaubt. Wenigstens habe ich geglaubt. Das war doch das, was ich getan habe, oder? Das ist jetzt genau. Okay, das wäre jetzt die Frage, wie sieht es dann mit diesem eigenen Beitrag aus? Und die Reformation hat sich dagegen gewendet, denn sie haben darauf bestanden, dass der Mensch nicht aus sich selbst Glauben hervorbringen kann. Es liegt an der Gnade Gottes, wenn ein Mensch glauben kann. Und wenn Sie oder ich glauben kann, dann liegt es daran, dass Gott diesen Glauben in uns gewirkt hat. Und wir dürfen vertrauen, dass Gott uns hilft zu glauben. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, wie sieht es aus? Wie kann ich Ihnen das klarer machen? Wo spielt es in der Bibel eine richtige Rolle? Die Bibel legt sich ja aus. Irgendwo muss das jetzt in der Bibel stehen eigentlich, dass wir das nicht auf uns ankommen kann. Und da ist mir eingefallen, und das kennen Sie wahrscheinlich alle, wenn in der Bibel vom Volk Israel erzählt wird, dass sie ausziehen aus Ägypten in das Land Kanaan, dann wird es häufig mit unserem Leben verglichen. Dass wir aus der Welt ausziehen, uns auf den Weg machen durch eine Wüste oder was auch immer, bis hin in das verheißene Land. Und was kommt vor dem verheißenen Land? Es kommt in vielen Liedern vor. Da kommt noch dieser Jordan, wo man drüber muss. Todesstrom Jordan, da müssen wir durch. Aber dann, endlich sind wir dort in dem verheißenen Land. Und Da gibt es viele Lieder, zum Beispiel Wayfaring Stranger habe ich mir vor kurzem angehört und war auch beeindruckt. Also, ja. Also das ist ein großes Bild. Und dieses Bild wird in der Bibel aufgegriffen und tatsächlich, wenn man nachliest, das Volk Israel zieht aus Ägypten, weil eben Gott da geholfen hat. Und die Erstgeburten Israel wird geschlagen und in dieser Nacht aber war die Aufforderung an alle Israeliten und wer nicht mitgemacht hat, der war hinterher nicht dabei, sollen Lamm schlachten, Blut an die Türpfosten schmieren und dann sollten sie sich aufmachen. Sie sollten aber in dieser Nacht schon angezogen sein sogar, also es steht da. Die Ägypter, die kriegen Panik, als bei ihnen die Leute sterben und der Pharao sagt, jetzt weg, komm, weg. Und die Nachbarn kommen und geben noch Geschenke mit und voll bepackt reisen sie los. Und dieses Volk ist völlig enthusiastisch, dass es jetzt endlich rausgeht aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und sie ziehen Tag und Nacht weiter und dabei erleben sie was ganz Großartiges, was Wahnsinniges. Vor ihnen am Tag gibt es eine Wolkensäule, die zieht vor ihnen her und zeigt den Weg. Also gibt es eine Wolke und da wandern sie irgendwie nach. Und nachts verwandelt sich diese Wolkensäule in eine, hat jeder schon gehört oder gelesen, in eine Feuersäule. Okay? Und so ziehen sie und dann kommen sie tatsächlich an das Rote Meer. Da gibt es viele Geschichten, Sie können es lesen. Also das ist Exodus 14, 15, also wunderschön zu lesen. Da kommen sie dann hin und das kennt man aus dem Kindergottesdienst. Und dann passiert was ganz Übles. Dann stehen sie an dem Roten Meer und da kommen sie nicht drüber. Und dann entdeckt jemand, hinter uns kommen die Ägypter. Okay, erschreckend, wahnsinnig, weil offensichtlich kommt Pharao ihnen nach und will sie zurückholen. Und jetzt fängt's an. Jetzt gucken sie ihr Leben an und sehen, ja, das sieht schlecht aus, weil wir werden es da nicht drüber schaffen und hinten kommt Pharao und der hat 600 Streitwagen dabei. Alles ganz mistig, okay? Und jetzt sprechen sie zu Mose, waren nicht genug Gräber in Ägypten, dass du uns musstest wegführen, dass wir in der Wüste sterben sollen? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Ist nicht das, was wir sagten in Ägypten, höre auf uns und lass uns den Ägyptern dienen? Denn es wäre ja besser gewesen, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Enthusiasmus des Aufbruchs vollkommen verflogen, sagen, okay, Mose, warum hast du uns hierher geführt? Machen Mose den Vorwurf. Und dann passieren zwei Sachen, die abartig sind eigentlich. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ich habe nie so ein Wunder erlebt. Dann passiert was Eigenartiges. Diese komische Wolkensäule, die vorne steht, die nachts eine Feuersäule wird, diese dreht sich, geht zwischen die Ägypter und zwischen Israel. Und die Ägypter können die ganze Nacht Israel nicht angreifen. Okay, also sie leben noch. Gute Nachricht. Gut. Nächste gute Nachricht ist, Gott spricht in der Zeit zu Mose und sagt, Mose, nimm deinen Stab, halt ihn über das Wasser. Und das Wasser teilt sich und das Volk Israel zieht durch. Die kommen durch. Okay? Jetzt sind sie am anderen Ufer. Hinter ihnen ertrinkt gerade der Pharao. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, warum erzähle ich diese Geschichte? Ich erzähle die Geschichte, weil Mose hinterher ein Lied singt. Und das kann man nachlesen in Exodus 15. Da sangen Mose und die Kinder Israel das Lied im Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ihn will ich ehren. Er ist meines Vaters Gott, ihn will ich erheben. Okay, an dieser Stelle merkt das Volk Israel, obwohl wir losgezogen sind, obwohl wir uns aufgemacht haben, Rote Meer, hätten wir nicht geschafft. Wir hätten uns lieber abschlachten lassen und wären in der Wüste verdorben. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum erzählt er heute Morgen in diesem Zusammenhang, eigener Beitrag ausgeschlossen, uns diese Geschichte? Weil diese Geschichte nochmal kommt in der Bibel. Und ich weiß nicht, wer es von Ihnen jetzt weiß. Johannes schreibt in der Offenbarung, dass er die Heiligen, die dem Antichristen und den widergöttlichen Mächten widerstanden haben, an einem gläsernen Meer stehen und Palmzweige in der Hand haben und Gott loben und ehren. Also das sind die, die erreicht haben, dieses Land Kanaan, die über diesen Jordan gekommen sind. Und dann werden die nochmal ein Lied singen und das können sie sich sehr gut merken, Exodus 15 und Offenbarungs-Johannes, Kapitel 15. Dort singen sie, groß und wundersam, Herr, sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiden, wer sollte dich nicht fürchten? Also sie, die Menschen dort singen nochmal das Lied Mose, das ist mit wörtlich erwähnt in der Offenbarung. Und das heißt natürlich auch für uns Christen wird am Ende ganz klar sein, der Beitrag, den wir selbst gemacht haben, der wird marginal sein gegen dem, was Gott getan hat, als er uns aus der Welt rausgeführt hat und in das heilige Land oder in sein ewiges heiliges Land geführt hat. Und damit komme ich zum zweiten Teil. Jetzt haben wir über allein gesprochen und ich hoffe, es ist jedem klar geworden. Es gibt keine Heiligen, aber auch es gibt auch uns selbst nicht. Auch unser Beitrag ist nicht wichtig. Jetzt geht es darum, Gott die Ehre geben. Und natürlich, wenn wir jetzt dazu kommen, zu fragen, Gott die Ehre zu geben, was heißt das? Dann ist das Allerwichtigste, dass wir uns nochmal überlegen, was haben da die Reformatoren zu gesagt? Und Reformatoren haben, oder die reformatorische Lehre ist in so Katechismen zusammengefasst worden. Das ist jetzt schon fast 100 Jahre später nach der Reformation, aber da ist das eben in der englischsprachigen Kirche gemacht worden. Und sie in diesem Westminster-Katechismus, wo die anglikanische Kirche und die anderen englischsprachigen Kirchen die Lehre der Reformation zusammengetragen haben, fragen in der ersten Frage, also es sind immer Fragen und Antworten organisiert, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und ich habe extra das in Englisch darunter geschrieben, weil vielleicht klingt es einfach besser, wenn man es in der Originalsprache hört. Und das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen. Okay? Gott sei die Ehre. Das heißt, das Ziel von uns allen ist einfach, Gott zu verherrlichen. Das ist das höchste Ziel des Menschen. Und das ist Kernlehre der Reformation. Und jetzt, wenn man dieses weiß, dass das höchste Ziel von uns Menschen ist, Gott zu verherrlichen, dann fragen wir uns natürlich, wie können wir Gott ehren? Wie ehren wir jetzt Gott? Wir haben es heute Morgen mit Liedern getan. Patrizia hat wunderbar von Äthiopien berichtet. Gott wird einfach groß. Und jetzt komme ich mit was ganz Trivialem. Die Bibel sagt uns, zunächst müssen wir gar nichts tun. Nichts. Weil die Schöpfung und die Geschöpfe ehren automatisch Gott. Und jetzt fragen Sie mich, was sagt er? Uns ist schon immer gesagt worden und so weiter. Ich habe zwei Stellen. Die erste ist im Psalm 19, Vers 1. Das kennen Sie ja. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und die Feste, also das heißt nicht die Feste, also wir feiern jetzt nichts. Wir haben gefeiert schon. Und die Feste, das bedeutet Firmament. Das Firmament verkündigt seiner Händewerk. Gott wird durch die Schöpfung geehrt. Und Paulus schreibt uns das auch. Kennt jeder wahrscheinlich in Römer. Wer sich umguckt, der sieht einfach, was Gott geschaffen hat. Und das ehrt ihn. Okay? Gott wird geehrt durch seine Schöpfung. Allein durch das, dass sie da ist. Und dann kommt der zweite Punkt, und der ist jetzt ganz wichtig. In Jesaja zum Beispiel, das ist eine der Stellen, ich habe mir nur ganz wenig hier rausgesucht, wer andere wissen will, ich habe ganze Zettel voll von Stellen. In Jesaja 43, Vers 6, des Volkes in Gefangenschaft, da sagt Gott, ich bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde, einen jeden, der nach meinem Namen gemacht ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Sie, ich, wir alle sind zur Ehre Gottes geschaffen. Gott hat uns geschaffen zu seiner Ehre. Und wir brauchen nichts tun, okay? Und da gibt's komische Menschen und alles Mögliche. Aber wir sind Gottes Geschöpfe und damit verehren wir Gott ganz automatisch, ohne unser Zutun, ohne dass wir irgendwas machen. Und jedes Tierchen, jede Schnecke, jeder, alles wird auf jeden Fall Gott verherrlichen. Und C.S. Lewis hat es super schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ein Mensch, der Gott nicht anbetet, kann Gottes Ehre dadurch nicht mehr einschränken als ein Wahnsinniger, der die Sonne aus seiner Zelle aussperrt, indem er das Wort Dunkelheit an die Wand kritzelt. Okay? Wir können nicht verhindern, dass Gott geehrt wird. Die Schöpfung ehrt ihn, seine Schöpfe ehren ihn. Und sie ehren Gott einfach damit, dass sie da sind. Gut, und der wichtige Gedanke, der da dahinter steckt jetzt, dass man automatisch Gott ehrt, dass wir das nicht verhindern können, das gibt unserem Leben Würde. Und das ist mir extrem wichtig. Von Menschen gewürdigt zu werden, heißt erleben zu dürfen, dass einem Menschen Respekt darbringen und dass einem von anderen Respekt zugesprochen wird. Unter Menschen wird Würdigung wohl nie ohne Vorleistung erfolgen. Wenn aber Gott den Menschen würdigt, dadurch, dass er ihn geschaffen hat, ohne Vorbedingungen, unverdient, dann zeigt das Gottes Haltung zu seinem Geschöpf. Ausdruck dieser Würdigung ist die unantastbare Würde und die steht auch eben im ersten Artikel unseres Grundgesetzes. Das ist das Schöne. Würde des Menschen. dies darin begründet, dass Gott uns geschaffen hat. Gut, trotzdem, natürlich stellt sich die Frage, wie können wir Gott ehren? Und auch darauf gibt der Westminster Katechismus in der zweiten Frage eine Antwort. Frage 2, welche Anleitung hat uns Gott gegeben, um ihn zu verherrlichen, uns an ihm zu erfreuen? Und die Antwort ist ziemlich einfach, was sie schreiben. Das Wort Gottes ist die einzige Anleitung, wie wir ihn verherrlichen und uns an ihm erfreuen können. Also wenn Sie jetzt wissen wollen, wie ehre ich Gott, dann Westminster Katechismus sagt Ihnen, einfach die Bibel hernehmen, nachlesen, da kommt es dann schon. Gut, die Frage ist, ob wir es dann gleich finden. Warum sage ich die Frage, ob wir es gleich finden? Weil in der Bibel gibt es jetzt über 400 Bibelstellen, die über Ehre Gottes. Und es gab viele Predigtreihen jetzt, Soli Deo Gloria in der letzten Zeit. Ich habe mir einige von denen angehört. Und die Bibel ist voll mit 400 Stellen. Und ich gebe nur drei Kostproben mal zum Beginn. In Römer 15,5 steht zum Beispiel, der Gott des Ausharrens, der Ermunterung, aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christusgemäß, auf dass ihr einmütig mit einem Munde den Gott, unseren Vater, unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Oder in 1. Korinther 6,19, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Macht also mit eurem Körper Gott Ehre. Und in 1. Korinther 10, Vers 31 schreibt Paulus uns, ob ihr nun esset oder trinket oder sonst etwas tut, tut alles zur Gottes Ehre. Okay, und jetzt könnte ich ganz, ganz viele stellen und damit will ich aber den Rest der Zeit nicht füllen, auch wenn ich nicht mehr viel habe. Ich habe mir zwei Dinge ausgesucht, die mir ganz besonders wichtig sind. Die finden Sie in der Bibel. Also es gibt dann bei 400 Stellen zwei weg, drei habe ich vorgelesen, zwei weg, immer noch 395, die kann man noch durchgehen, aber will ich nicht tun. Gott die Ehre geben, heißt zuallererst Gottes Ehre suchen. Johannes schreibt in Johannes 7, Vers 18, Zitat von Jesus, wer von sich selbst aus redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und ist keine Ungerechtigkeit in ihm. Gott sei die Ehre heißt deshalb auch, dass wir als Menschen auf Gottes Ehre bedacht sind. Und zwar nicht, weil wir es müssen oder so, sondern einfach, weil Gott wirklich die Ehre gebührt. Und auch da habe ich mir wieder ein Beispiel überlegt, wo sieht man das ziemlich gut? Wo kommt es in der Bibel vor, dass Menschen die Ehre Gottes suchen? Und da gibt es ganz viele Beispiele, aber ich will eines nennen, weil mir das extrem wichtig ist an dieser Stelle. Und da komme ich wieder zu Mose, zu dem Volk Israel. Die haben es gerade geschafft, über das Rote Meer zu ziehen und dann ziehen sie zum Berg Gottes. Okay, Mose steigt hoch, ist 40 Tage auf diesem Berg und empfängt dort die 10 Gebote, so wird es uns berichtet. Das Volk sitzt unten und denen wird's zu lang. Denen wird's schlicht zu lang. Die wissen gar nicht, kommt der Mose da oben noch runter? Wird der noch mal runterkommen? Oder ist der da oben in dem Gewölk und bei dem Donner und alles, was da war, ist er da umgekommen? Vielleicht kommt der gar nicht mehr. Wo ist der Gott, den er treffen wollte? Wo ist der Gott, der uns ausgeführt hat? Und dann gibt es ein paar, die sagen, ja, komm, bitte Aaron, mach uns einen Gott, dass wir ihn angucken können. Ich weiß gar nicht, was sie gedacht haben, als sie das goldene Kalb gemacht haben. Aber sie haben ein goldenes Kalb gemacht. Und das war ein Riesenfehler, weil das goldene Kalb widerspricht genau natürlich diesem ersten Gebot, das auf den Tafeln ganz oben auf der Tafel steht. Und Mose sitzt da oben auf dem Berg und dann spricht ihn Gott an und sagt, du Mose, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, das macht da unten was ganz Komisches. Die haben ein goldenes Kalb gemacht. Geh runter und guck mal, dass du da Ordnung machst. Und dann sagt Gott aber, nicht nur, er soll runtergehen und Ordnung machen da unten, sondern Gott sagt, Mose, das war nichts, was sie gemacht haben, goldenes Kalb. Die beten jemand anders an, andere Götter, die geben nicht mir die Ehre hier. Die machen irgendwas. Ich werde dieses Volk auslöschen aus meinem Buch. Ich werde sie auslöschen. Aber dir, Mose, weil du hier oben bei mir stehst und die 10 Gebote erwartest und weil du mir vertraut hast und das Volk über das Rote Meer geführt hast, für dich ist heute der ganz große Tag. Ich werde dich, Mose, zum Stammvater von einem neuen Volk machen, das ich mir erwähle. Mose, heute ist dein Tag. steht in der Bibel. Also nicht, dass jemand denkt, ich was halluziniere oder sowas. Können Sie nachlesen, okay? Das steht in der Bibel. Gott sagt Mose, ich werde mit dir ein neues Volk gründen. Abraham, alles war, aber du bist auch ein Abkömmling. Mit dir fange ich neu an, das Volk lösche ich aus. Sie haben sich ein Kalb gemacht. Und jetzt, natürlich könnte jetzt Mose sagen können, okay, heute ist mein Tag. Herr, Lob und Dank, Sieg errungen. Soweit habe ich es gebracht. Und jetzt sieht man, was es Gottes Ehre zu suchen heißt. Das macht uns Mose vor. Mose sagt, Mose flehte Jahwe seinen Gott an und sagte, o Jahwe, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen dürfen, er hat sie aus Ägypten herausgeführt, um sie dort am Berg umzubringen? Er hat es nicht geschafft. Mose ging es um die Ehre Gottes. Und diese Geschichte wiederholt sich ein paar Wochen später. Das Volk kommt an das verheißene Land, sendet 12 Kundschafter aus. 2 davon glauben, dass sie reinkommen, 10 nicht. Und auch dort sagen sie wieder, besser in Ägypten gestorben, lass uns wieder nach Ägypten zurückziehen. Gott wird nochmal wütend. Mose sitzt sich wieder vor das Volk ein und sagt, Herr, du kannst das Volk nicht umbringen, weil die Heiden würden sagen, du hättest es nicht geschafft. Und das darf nicht sein. Herr, führe dieses Volk in ihr Land, um deines Namens Ehre willen. Okay? Um deiner Ehre willen. Mose geht's allein um die Ehre Gottes. Er hat sich wie kein anderer um die Ehre Gottes eingesetzt. Das ist wirklich hammerhart, dass er sagt, okay, ich könnte jetzt der Große sein. Nein. Gott, bitte gib nicht auf, führ dieses Volk rein, damit die anderen nicht sagen können, er hätte es nicht geschafft. Und im Verlauf der Geschichte Israels kommt es nochmal zu der ganz ähnlichen Situation. Im Jahre 587 vor Christus, habt jeder wahrscheinlich schon die Zahl irgendwann mal gehört, gerät Juda endgültig in die babylonische Gefangenschaft. Das Volk ist weggeführt. Okay? Volk aus. Jetzt ist das passiert, vor dem Mose schon Angst hatte, dass mit dem Volk aus ist. Und damals war es noch so, da haben die Völker geglaubt, dass Gott immer ein Gott vom Land ist. Und wenn das Volk nicht mehr, ein Volk, das einen bestimmten Gott hat, nicht mehr in ihrem Land wohnt, ja, dann ist der Gott weg. Und das war die Idee der Assyrer. Deshalb haben sie die ganzen Völker durcheinander gemischt. Hat übrigens auch Stalin gemacht, aber egal. Das, ganz egal. Aber das ist die Idee. Dann gibt es diesen Gott nicht mehr. Okay? Und jetzt, in dieser Situation, spricht Jesaja. Und ich will den Vers lesen, ich habe ihn, glaube ich, nicht abgedruckt. Ja, genau, der nächste Punkt, ich sehe, jetzt kommt noch was. Aber ich will das einfach jetzt ganz kurz lesen, Jesaja 48, weil Jesaja 48 ist wahnsinnig. Da denken alle, jetzt sind wir in Babylonien. Jetzt haben die anderen gesiegt. Unser Gott hat nichts mehr zu bedeuten. Und dann spricht Gott durch Jesaja in Jesaja 48, Vers 9, weil es um meinen Namen geht, bezwinge ich meinen Zorn, also Zorn auf das Volk Israel. Nur wegen meiner Ehre bezähme ich mich und vernichte dich nicht. Seht, ich habe euch geläutert, im Schmelzofen des Elends habe ich euch geprüft, aber ich fand kein Silber darin. Da war nichts, was gut war an euch. Okay? Nur um meinetwillen handle ich jetzt. Denn sonst würde mein Name entweiht. Meine Ehre gebe ich keinem anderen preis. Das ist extrem wichtig. Gott sucht seine eigene Ehre. Und er lässt sein Volk nicht untergehen, weil er seine Ehre wird er keinem anderen preisgeben. Wunderbar. Paulus hat dieses ganz genau verstanden und er schreibt in Philipper 1, Vers 6, ich bin mir ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, weiterführen wird und am Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, auch vollenden wird. Für mich ist das ein Zuspruch, wie man ihn kaum anders sagen kann. Gott wird mich nicht aufgeben, ich bin mir sicher, wie Paulus sicher ist. Er wird das gute Werk, das er angefangen hat, das wird er zu Ende bringen. Wegen seiner Ehre. Und Sie, jetzt verstehen Sie wahrscheinlich, warum im Psalm 23 steht, um deines Namens willen. David hat gebetet, um deines Namens willen. Psalm 23, ich will jetzt nicht das Gebet sprechen, es dauert zu lange. Okay, das war der erste Punkt. Gottes Ehre suchen, das ist ganz wichtig. Aber es ist auch ein zweiter Punkt mir wichtig geworden. Abraham, Mose, David, Paulus und die anderen großen Personen der Bibel waren sich ganz sicher, dass alles, was Gott angefangen hat, er auch zu Ende führt. Weil ihm seine Ehre am Herzen liegt und deshalb ehren sie ihn. Und jetzt kommt eben dieser Punkt Gott vertrauen. Und da gibt es eine wunderschöne Stelle. Und Abraham zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute. Und wurde so im Glauben gestärkt. Er war sich völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Und für mich ist das einer der wichtigsten Punkte der ganzen Bibel. Wenn Sie Gott ehren wollen, dann vertrauen Sie ihm. Mit mehr können Sie Gott nicht ehren. Das Vertrauen auf ihn, wenn er sieht, dass Menschen da sind, die ihm vertrauen, das ehrt Gott mehr als alles andere. Und es ist ganz interessant, als Jesus am Kreuz hängt, da passiert was Eigenartiges. Da laufen Menschen unter dem Kreuz durch und verspotten Jesus. Und ich weiß nicht, ob sie es hören, was sie zu ihm gesagt haben. Er hat Gott vertraut. Er hat Gott vertraut. Der soll ihn jetzt erlösen. Jetzt hängt er da. Jetzt soll ihn sein Gott erlösen. Aber er hat Gott vertraut. Das steht über dem Leben von Jesus. Okay? Und wir als Christen, wir alle glauben, dass das nicht das Ende war. Das Vertrauen ist belohnt worden. Er ist wieder auferstanden. Okay? Das ist das, warum wir heute da sind. Sonst wären wir heute nicht da. Okay, also Vertrauen ist ganz wichtig. Und ich denke, durch mehr können wir Gott nicht ehren, als wenn wir auf ihn vertrauen, wie es eben hier über Abraham steht. Oder eben bei Jesus steht. Und da ist mir in den Sinn gekommen, eben, und jetzt kommen wir zu diesem Lied, weil mir das sofort in den Sinn gekommen ist. Ich bin sehr, sehr beeindruckt von dem, persönlich, bin alt schon, Theo Lehmann habe ich eben kennengelernt. Er hat, als ich jung war, war er Jugendpastor in der DDR, ehemaligen DDR. Seine Familie wurde von der Stasi wirklich, also kann jeder sein Buch lesen, wurde extrem verfolgt. Keines seiner Kinder konnte studieren, war nichts zu machen. Da war einfach also gar nichts zu tun. Und er hat trotz Stasi-Überwachung, vieler Einschüchterungen und Repressalien 1986, also da hat kein Mensch gedacht, dass die DDR aufhört oder zu Ende geht, hat er ein Lied gedichtet mit dem Referat "Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels". Und in Strophe 4 von diesem Lied steht: Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Also da stand, also Marx, Karl Marxstadt, hieß noch Karl Marxstadt. Okay, nicht Chemnitz, okay, viele von Jugendlichen werden es gar nicht mehr wissen. Hieß mal Karl Marxstadt, da steht das große Marx-Denkmal. Steht ja, glaube ich, wieder, aber ist mal zwischendurch abgebaut worden. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und in Strophe 5, und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Und Martin Luther hat geschrieben, die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man Vertrauen zu ihm habe. Und genauso können wir Gott keine größere Ehre geben, als ihm Vertrauen. Und dass heute Morgen Millionen Menschen auf der Welt trotz aller Schwierigkeiten, die sie haben, Widersprüche, die sie in der Bibel entdecken, schlechte Erfahrungen, die sie im Umgang mit anderen Christen gemacht haben, gleichzeitig mit uns jetzt Gottesdienst feiern, das ehrt Gott unabhängig, was sonst auf dieser Welt passiert, unabhängig davon, wie gut gepredigt wird. Denn es zeigt, dass Millionen Menschen auf dieser Welt bereit sind, ihr Leben ihm anzuvertrauen. Amen.